Da gibt es unglaublich viele widersprüchliche Aussagen. Und dann müssen sie einfach Schmerzmittel nehmen, weil sie sonst keine Wahl haben. Training formt den Körper. Da dreht sich mir der Magen um, weil das ist einfach nur Unsinn. Niemals Cortison, also entzündungsunterdrückendes Mittel, einspritzen lassen, haben die Schmerzen, die empfunden werden, nichts mit dem Zustand der Struktur zu tun. Und deswegen muss man immer das gesamte Bewegungsspektrum der 24 Stunden im Auge haben, weil ja die meisten Schmerzen deswegen entstehen. Wenn man nur die Sportart macht und den Rest nicht, kriegt man auf jeden Fall Schmerzen. Und es ist seit 40 Jahren so und ich werde wahnsinnig, weil die lernen es einfach nicht.
Sport zu treiben ist so wichtig, besonders ab dem 45., 50. Lebensjahr, denn der Muskel baut ab, wenn du ihn nicht bewegst. Und deswegen gibt es auch schon eine Krankheit, die da heißt Sarkopenie, Verlust des Fleisches, wörtlich übersetzt. Und da kann ich nur von abraten, weil wenig Muskeln heißt direkt in die Krankheit marschieren. Und ich glaube, das will keiner von uns. Und deswegen erfährst du, warum Sport gut ist und was du machen kannst, damit Sport ohne Schmerzen machbar ist und du einfach wieder richtig fit wirst. Sport oder kein Sport, wusstest du, dass beides Schmerzen machen kann? Roland, es gibt ja diese Sprüche von wegen, Sport ist Mord, wird immer dem Churchill zugeordnet, aber es stimmt überhaupt nicht, es kam gar nicht von ihm. Der mochte jetzt zwar nicht unbedingt viel Sport, aber es ist nicht so, dass er diesen Spruch geprägt hat. Also es gibt diese eine Aussage und die andere Aussage ist, wer rastet, der rostet. Und zwischen diesen beiden Aussagen sind unendlich viele Millionen von Menschen mit Schmerzen und die fragen sich, sag mal, soll ich jetzt Sport machen oder soll ich vielleicht doch keinen Sport machen?
Super gutes Thema, weil heilloses Durcheinander.
Ja, das kann ich auch.
Heilloses Durcheinander, weil die Leute machen Sport, kriegen Schmerzen, denken, oh shit, ich krieg vom Sport Schmerzen, lass es bleiben, tut ihnen gar nicht gut, wissen sie auch, wenn sie entsprechend informiert sind. Andere machen keinen, liegen auf der Couch, kriegen auch Schmerzen. Wieder andere machen was ganz anderes, kriegen auch Schmerzen. Keiner blickt's und dann geht man zum Arzt und fragt, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist nicht unbedingt das Thema im Medizinstudium. Das bedeutet, die Ärzte sagen dann entsprechend bestem Wissen und Gewissen, weil sie selbst
vielleicht
an Erfahrung
auch ihre
gemacht
Erfahrung
haben.
Ja,
genau. Und wenn die Erfahrung gemacht haben, wenn ich joggen gehe, tut mir das Knie weh, dann sagen sie wahrscheinlich eher, dann lieber nicht mehr joggen.
Genau.
Und so weiter. Also ich will damit sagen, da gibt es unglaublich viele widersprüchliche Aussagen, aber wir werden das heute alles aufklären, lückenlos. Bis ins kleinste Detail wirst du nachvollziehen können, wann Sport Schmerzen macht, wann Sport keine Schmerzen macht, wann Couchliegen Schmerzen macht, wann Couchliegen keine Schmerzen macht, um mal die beiden Extrempole jetzt schon so zu nennen.
Ja. Aber es gibt ja wirklich unendlich viele Menschen, die sagen, wenn ich mich bewege, bekomme ich Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder aber auch, ja, im schlimmsten Fall muss ich dann Schmerzmittel nehmen und das tut mir ja auch nicht gut, ist ja nicht gut für den Körper. Und wenn es ganz
aber
schlimm
noch viel
ist,
schlimmer.
Dann muss ich mich operieren lassen.
Ja,
das ist
noch,
die eine Seite.
Genau,
aber,
ja, aber das nächste ist ja, viele, die dann Schmerzen haben, gehen dann zum Arzt und der stellt fest, Arthrose, ersten, zweiten, dritten, vierten Grad schlimmstenfalls. Und dann kommt immer dieser Spruch, den ich schon gar nicht mehr hören kann, weil er einfach nur Unwissenheit beinhaltet, wo dann gesagt wird, ja, also Sie haben ja schon Arthrose zweiten Grades und Sie sollten sich schonen, weil dann wird es immer schlimmer und da müssen wir im Grunde genommen, das Profil ist abgefahren, kriege ich immer wieder gesagt, ja, das Profil, also erzählt vom Patienten, die entsprechend informiert wurden, Ihr Profil vom Reifen ist abgefahren, jetzt brauchen Sie einen neuen Reifen und das ist das künstliche Gelenk. Da dreht sich mir der Magen um, ja, weil das ist einfach nur Unsinn.
Weißt du, was ich in einem Kommentar unter einem von unserem Podcast gelesen habe? Und zwar hat da jemand geschrieben, dass eine Lieblingsdiagnose von Ärzten bei Schmerzen, die sie nicht erklären können, tatsächlich der Begriff Arthrose oder die Diagnose Arthrose ist.
Ja, natürlich.
Weil es ist so einfach, keiner weiß wirklich.
Du,
also,
aber Moment mal, ja, aber das. Also wir wissen das seit 30 Jahren. Aber draußen wissen es vielleicht einige, aber umgesetzt in der Praxis wird es einfach nicht, weil das Nächste ist, selbst wenn es jetzt Ärzte oder irgendwelche anderen Therapeuten gibt, die Zusammenhänge einigermaßen kennen, ja, sie haben einfach nicht die Lösung dafür. Und deswegen sagen sie, was ich auch verstehen kann, bevor was schief geht, lassen Sie Ihren Sport mal lieber bleiben, schonen Sie mal lieber. Ja, wer weiß, was dann noch passiert, wenn Sie so weitermachen. Wodurch, Sie haben ja recht, ja, weil wenn der Patient, der Arthrose entwickelt hat, in seinem Bewegungsprofil, da kommen wir gleich noch drauf, wenn der so weitermacht, dann wird es immer schlimmer. Also scheinbar ist das Weitermachen ein Fehler und das Schonen auch ein Fehler.
Also das genauso Weitermachen ist das Fehler.
Das genauso Weitermachen ist ein Fehler, wie auch das Schonen ist ein Fehler. Aber wollen wir schon mal einsteigen? Oder
Ich glaube, wir fangen jetzt schon mal gleich ein, aber ich denke, und deswegen finde ich auch, dass ihr diesen Podcast unbedingt bis zum Ende hören solltet, ist, es ist das Unwissen. Also das zu wenig Wissen über die Zusammenhänge von Schmerzen, von Sport, von keinem Sport und von Schmerzen. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt hinzuhören, weil Sport ist nicht nur meines Erachtens, nicht nur deines Erachtens, sondern auch des Erachtens nach in der ganzen Wissenschaft überlebensnotwendig.
Absolut. Und vor allem, je älter wir werden, desto mehr Sport brauchen wir, weil da ist Muskelschwund und dann tut es immer mehr weh und so weiter und so fort. Und wir brauchen ja die Bewegung. Und von daher, Voraussetzung für Sport machen ist ja Schmerzfreiheit. Also wie entstehen denn überhaupt die Schmerzen? Was mich total geschockt hat vor ein paar Jahren, weil das wusste ich lange Jahre nicht, dass es Untersuchungen gibt, die berichten, dass ganz viele Sportler, man spricht davon 80%, die irgendwie wettbewerbsmäßig unterwegs sind, ihre Wettbewerbe, egal was es jetzt ist, nur unter dem Einsatz von Schmerzmitteln überhaupt abschließen können, weil sie sonst abbrechen müssten, weil die Schmerzen zu stark werden während des Wettbewerbs. Das hat mich völlig umgehauen.
Ja, mich im Übrigen auch, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass das tatsächlich Menschen und körperbewusste Menschen so mit sich umgehen, dass sie, bevor sie körperlich aktiv werden können und auch ihre Leistung zeigen können, tatsächlich erstmal unterdrückende Schmerzmittel einnehmen, damit der Schmerz nicht hochkommt. Ich habe da
irgendwie.
Was
sollen sie denn machen?
Ja, einfach schon mal.
Wenn sie begeistert sind von ihrem Sport
oder auch meine älteren Menschen, oder was dahinter steckt,
ja,
meine Güte.
Petra, wenn sie keins unserer Bücher gelesen haben und wenn sie das nicht irgendwo anders gesagt bekommen, dann sind sie in der Falle, weil dann wollen sie Sport machen, wissen, Sport ist gut, weil sie Lust drauf haben, Tennis zu spielen, weil es Spaß macht, ja. Oder sie wissen, als älterer Mensch müsste ich mich echt bewegen, ich müsste spazieren gehen, ja. Und dann müssen sie einfach Schmerzmittel nehmen, weil sie sonst keine Wahl haben. Aber genau das wollen wir auflösen, weil wir können ja jetzt schon, ich will schon jetzt sagen, das alles wird aufgelöst. Du wirst am Ende dieses Podcasts wissen, warum du keine Schmerzmittel nehmen musst, in den meisten Fällen.
Aber so wie du es beschrieben hast, hast du eben eigentlich gesagt, dass Sport immer Schmerzen macht.
Ja klar, guck doch mal, also es geht ja so weit, es gibt da bei euch in der Medizin sogenannte Berufskrankheiten. Also Menschen, die irgendwelche Berufe haben, kriegen bestimmte Krankheiten.
Genau, Bäckerasthma zum Beispiel.
Ja, wie auch immer. Ja, da besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen den Krankheiten und dem Beruf. Und es gibt auch den Zusammenhang zwischen Sportarten und Schmerzen. Ja, der Tennisellbogen, der berühmte. Jeder weiß, dass auch ein Tennisellbogen jemand kriegen kann, der kein Tennis spielt. Aber egal, Tennisellbogen scheint, sonst hätte es den Namen nicht, bei Tennisspielern besonders gehäuft aufzutauchen. Da gibt es den Golfellenbogen. Dann gibt es das Joggerschienbein. Dann gibt es das Runner's Knee. Ja? Und das sind alles ganz klare Hinweise darauf, bei diesen Sportarten passiert was. Und es passiert noch viel mehr, als es da Namen für gibt. Und vielleicht steige ich mal damit ein, wenn das in deinen Plan passt, Petra. Ich erkläre mal, warum Sport prinzipiell zu Schmerzen führen muss. Mehr oder weniger.
Finde ich super spannend, weil es irritiert mich ehrlich gesagt so ein bisschen.
Aber ich sage dazu dann gleich hinterher noch, warum Couch Potatoes sein, Dasein auch zu Schmerzen führen muss. Trotzdem gibt es ja Leute, die machen Sport und kriegen keinen Schmerz. Trotzdem gibt es Leute, die liegen rum und kriegen keinen Schmerz. Das wollen wir ja alles aufklären, dieses ganze Durcheinander. Wir klären das wirklich auf. Also ich finde es auch, ich freue mich schon richtig drauf, weil da wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen.
Aber nochmal, du sagst wirklich, Sport, also ohne weitere Erklärung, muss immer zu Schmerzen führen.
Oder zumindest näher an den Schmerz ran, wenn nicht bestimmte Dinge passieren. Aber die analysieren wir genau.
Okay, jetzt erst dann mal, schieß los.
Wie entstehen denn die meisten Schmerzen? Damit muss ich anfangen. Wie entstehen die meisten Schmerzen? Unserer Erfahrung nach, 40 Jahre fast immerhin.
Sind jetzt in diesem Jahr, wir haben 40. Nämlich ein neues Jahr.
Ja, wenn es 40 Jahre. So, was inzwischen für uns sonnenklar ist, und es gibt auch viele Studien, die in diese Richtung gehen und die das indirekt unterstützen, diese Auffassung, entstehen Schmerzen vor allen Dingen dadurch, dass mit unseren Bewegungsprofilen etwas nicht stimmt. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist ein Bewegungsprofil?
Wollte ich gerade sagen.
Ganz einfach. Du stehst morgens auf, putzt dir die Zähne, stellst dich auf den Kieretter vielleicht dabei oder auch nicht. Dann gehst du ins Büro, in die Straßenbahn, setzt dich, sitzt im Büro wieder, machst deinen Alltag. Und nachts liegst du halt in der Seitenlage oder auf dem Rücken oder wie auch immer. Mhm. All das zusammen ist dein Bewegungsprofil.
Ja.
Also einfach eine Videoaufnahme deiner Bewegung über 24 Stunden. Und die meisten Menschen haben Bewegungsprofile, die sich nicht täglich genau, aber so ungefähr gleichen. Weil die haben eben ihren Ablauf. Die machen bestimmte Sportarten, andere machen sie nicht. Die machen bestimmte Rumsitzereien den ganzen Tag, berufsbedingt auch, manche auch nicht. Und so ergibt sich das Profil. So, das ist das eine. Das andere ist, wie könnten wir Menschen uns denn eigentlich bewegen? Und das ist im Grunde genommen ganz, ganz einfach, weil man muss sich nur das Skelett angucken und dann kann man schon mal grob sehen, wie man sich bewegen können sollte. Da gibt es Gelenke, wie zum Beispiel das Kniegelenk. Die lassen sich eigentlich nur strecken und beugen, also eine eindimensionale Bewegung in einer Achse sozusagen.
Nennt man das nicht Scharnier?
Nein, ist kein reines Scharniergelenk. Ein Fingergelenk ist eher ein Scharniergelenk.
Okay.
Ja? Also das Knie funktioniert meistens wie ein Scharniergelenk, ist aber eigentlich auch rotationsfähig, zumindest im gebeugten Zustand. Deswegen ist es kein reines Scharniergelenk. Ja. Da gibt es das Kugelgelenk, wie die Hüfte. Das ist in alle Bewegungen möglich. Dann gibt es das Ellbogengelenk, was aus zwei Gelenken besteht. Das kann gedreht werden und kann beugen und strecken. Ja? Also der ganze Körper besteht aus ca. 100 Gelenken, die in einer bestimmten Art und Weise bewegt werden können. So. Alle diese Gelenke werden bewegt, weil wir Muskeln haben. Das sind die Motoren der Bewegung.
Ich würde es gerne nochmal wiederholen. Muskeln sind die Motoren der Bewegung.
Ja, klar.
Wunderschön.
Sei denn, du fällst runter, dann ist die Schwerkraft auch ein Motor der Bewegung. Ja? Aber die eigene Körperbewegung, die wird durch Muskeln angetrieben, durch nichts anderes. Ja? Zumindest direkt. Indirekt noch durch Federkräfte von Faszien und sowas, aber die eigentlichen Motoren, die Bewegung einleiten, sind die Muskeln. So. Und ein Gelenk ist immer gleich aufgebaut. Das hat Muskeln, die ziehen in die eine Richtung oder ist umgeben von Muskeln, die eine Richtung ziehen und andere Muskeln ziehen in die Gegenrichtung. Wenn es einfache Gelenke sind. Wenn es schwierigere sind, gibt es dann nochmal was daneben, was auch wieder in die eine, in die andere geht. So sind Gelenke aufgebaut, so werden Gelenke bewegt.
Aber das heißt, wir haben immer eine Bewegung in die eine Richtung
und eine in die Gegenrichtung.
Genau, eine in die Gegenrichtung.
Na klar, man kann eindrehen und ausdrehen,
genau.
Man kann beugen und strecken, man kann seitlich und in die andere Seite und so weiter und so fort. So, das ist eingebaut im Körper und die Muskeln, die Faszien, die hängen da dran. Und diese Bewegungen sind eingebaut, weil wir biologisch dafür vorgesehen sind, so geschaffen sind. Ja, weil entweder man denkt jetzt das Gottmodell, Gott hat den Menschen erschaffen, oder evolutionsbiologisches, da hat die Evolution den Menschen erschaffen. Völlig egal was. Die Gelenke, die wir haben, haben wir, um sie zu benutzen. Da sind keine Gelenke eingebaut, wo man sagen könnte, dieses Gelenk musst du voll benutzen, dieses Gelenk brauchst du nicht zu benutzen und das kannst du mittelmäßig benutzen. Das wäre Quatsch. Weil wenn ein Gelenk nicht benutzt werden soll, dann wäre es gar nicht eingebaut. Ja, das ist eine zwingende Logik innerhalb dieses ganzen Systems von Muskeln, Faszien und Knochen und Gelenken und so weiter. Das ist zwingend eingebaut. Und jetzt müssen wir uns einfach nur eins klar machen. Muss ich es halt erklären, nicht zeigen, weil einige sehen ja diesen Podcast nicht. Jetzt stell dir vor, Du hast einen Arm mit dem Ellbogen und den Arm kannst du strecken. Ich kann es ja trotzdem machen für die, die Video gucken. Ja, ich erkläre es aber dabei. Du kannst den Arm strecken und dann kannst du den Arm beugen. Und wenn der Arm gestreckt wird, dann ziehen sich Muskeln an der Außenseite des Armes, ziehen sich zusammen und an der Innenseite müssen sie nachgeben. Das ist immer dieses Zusammenspiel. Auf der einen Seite wird gezogen, wenn die Muskeln kürzer, auf der anderen Seite muss der gezogene Muskel nachgeben, wird er länger. Und bei der Gegenbewegung ist es umgekehrt. Und jedes Gelenk ist so. Von den allerkleinsten Fingergelenken bis hin zu den Hüftgelenken und den größten Gelenken halt. So. Und in dem Moment, wo diese Bewegung, volle Streckung, volle Beugung, immer mal wieder in der Woche gemacht wird, dann sind die Muskeln darauf eingestellt und die Faszien sind darauf eingestellt. Die Faszien sind ja passive, nachgiebige Netze, die untrennbar mit den Muskeln verflochten sind. Jeder Muskel beispielsweise ist von der Faszienhülle umgeben. Und natürlich muss diese Faszienhülle die Muskelbewegung mitmachen. Wird der Muskel länger, wird die Faszie länger. Wird der Muskel nicht länger, bleibt die Faszie kurz. So, und wenn es immer wieder in die Länge gezogen wird und wieder in der anderen Richtung in die Länge gezogen wird, das heißt, wenn dieses eine Gelenk, was wir da gerade betrachten, immer vollständig bewegt wird, wenn es bei allen Gelenken im Körper so wäre, hätte der Mensch 99,5% der Schmerzen nicht.
Warum?
Warum nicht?
Nee, ich frage jetzt einfach, du willst ja damit sagen, dass in dem Moment,
ja, aber sag mal.
Dass in dem Moment, wo diese Bewegung vollständig gemacht wird, das Gelenk genau immer so geführt wird, wie es braucht, um gesund zu bleiben.
Das wollte ich alles noch sagen.
Ah, okay.
Ja? Also erstmal nur jetzt eine Behauptung. Die Behauptung ist, beweg alle Gelenke in ihrem vollen Bewegungsumfang. Voller Range of Motion nennt man das. Ja? Dann hätte der Mensch keine Schmerzen. Behauptung von mir. Ja, vielleicht überraschte Gesichter bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Dann gäbe es die meisten Schmerzen nicht. Wie komme ich auf die 95%? Erfahrung aus 40 Jahren. Ja? So. Jetzt müssen wir uns betrachten, was passiert denn, wenn ich ein Gelenk nicht im vollen Bewegungsumfang benutze? Kann man ja sagen, naja, beim Auto, ich nehme halt diesen Gang nicht und dann fährt das Auto trotzdem noch weiter. Aber der Körper ist anders als ein Auto. Der Körper besteht nämlich aus nachwachsenden Rohstoffen sozusagen, ja? Also aus Zellen genau genommen.
Ein lebendiges und offenes System.
Ja, im Gegensatz, das ist Theorie. Praxis ist, alles, was da irgendwie sich verändert an Reizsetzungen für die Muskeln, für die Faszien, führt dazu, dass die Muskeln und Faszien sich anders entwickeln. Das nennt man Training. Und Training ist unumstritten, dass dieser Begriff existiert. Ja? Training formt den Körper. Nicht-Training formt den Körper auch. Ein Nicht-Langziehen der Muskeln in ihre maximale Länge im vollen Bewegungsumfang des Gelenkes führt dazu, dass die Ansteuerprogramme dieses Muskels sich zurückbilden, weil bestimmte Bewegungswinkel gar nicht mehr eingenommen werden. Bestimmte Längenzustände des Muskels werden im Programm gar nicht mehr so abgespeichert. Gleichzeitig passen sich die Faszien an, die sich sowieso, dieses Netzwerk, das ändert sich von Sekunde zu Sekunde, so wie wir uns bewegen. Unsere Faszien sind ein Abbild, erstmal genetisch Grundgeschichte, aber dann weit weg von der Genetik entwickelt sich alles so, wie die Bewegung ist. Man nehme zwei eineiige Zwillinge, die haben das gleiche System als Neugeborenes. Und wenn der eine sein Leben lang sitzt und der andere sein Leben lang Landschaftsgärtner ist, dann haben die völlig andere Bewegungssysteme, völlig andere Knochen sogar, weil auch die Knochenformen sich da entsprechend der Kräfte, die übertragen werden. Auf jeden Fall, man kann sich eins merken, Muskeln und Faszien, die nicht langgezogen werden, wollen irgendwann sich nicht mehr so lange ziehen lassen, weil sie es nicht mehr gewohnt sind. Ja, lass uns mal einfach ist. Wir haben es an anderer Stelle schon genauer erklärt. Ja? Mhm. Aber das muss erstmal klar sein. Wenn ich einen gewissen Winkel nicht mehr einnehme, dann ist das, was nachgeben muss für diesen Winkel, nicht mehr gewohnt nachzugeben und wird Widerstand dagegen entfalten. Und da sind wir schon bei der ganz wichtigen Sache, weil wenn jetzt meine Ellbogenstreckung, wenn der Ellbogen umgeben ist von Beugemuskeln an der Innenseite, die nicht mehr nachgeben wollen, dann müssen die streckenden Muskeln gegen die beugenden anarbeiten, weil die Beugenden nicht nachgeben wollen beim Strecken. Und das erzeugt Kraft im Gelenk. Und das erzeugt Arthrose, im Kniegelenk erzeugt das Meniskusanrisse oder Meniskusablösungen. In der Wirbelsäule erzeugt das Bandscheibenverformungen, weil die Bandscheiben zu stark zusammengedrückt werden, sogar auswölben dann oder die Wand reißt, wenn die Kraft zu groß wird.
Du hast gesagt, das erzeugt Kraft im Gelenk. Da willst du damit sagen, dass der Druck innerhalb des Gelenkes so groß wird?
Kann man sich folgendermaßen vorstellen. Nimm mal, stell dir vor, da hängt eine Seilrolle von der Decke. Eine Seilrolle. Also so ein Gestell mit einer roten Scheibe drin, da läuft ein Seil drüber. Hm? Und das Seil hängt mit beiden Seiten runter. Ja? Und eine gute Gelenkfunktion kannst du dir so vorstellen, du ziehst jetzt rechts am Seil, die Hand geht runter und die linke Hand geht hoch und gibt nach. Und andersrum, die linke Hand zieht runter und die rechte Hand geht hoch und gibt nach. Wenn du jetzt oben an dieser Rolle zwischendurch noch eine Federwaage aufhängst, die Federwaage misst also, mit welcher Kraft die Rolle nach unten gezogen wird, dann wirst du, wenn du schon nachgibst mit der anderen Hand jeweils, da kaum einen Ausschlag feststellen. Wenn du aber jetzt mit der rechten Hand runterziehst und mit der linken nicht nachgeben willst, dann zieht die Federwaage runter, weil dann die Rolle die Kraft übertragen muss. Und genau das Gleiche spielt sich im Gelenk ab. Noch ein Beispiel. Du kennst doch diese Wippen auf den Kinderspielplätzen.
Schaukeln.
Die Schaukeln, die hängen ja am Seil.
Ach so.
Die Wippe ist das, ist das starre Ding, was über eine Achse, so ein Gestell.
Du hast recht.
So, und jetzt sitzt praktisch auf der einen Seite sitzt einer, auf der anderen Seite sitzt einer. Wenn die jetzt beide schweben, weil sie gleich schwer sind, dann muss praktisch der eine mit den Beinen sich abstoßen, dann kann der andere runter. Und so wippt man dann hin und her. Wenn jetzt aber einer drauf sitzt und der andere, das machen Erwachsene manchmal, ja, da sitzt ein Kind auf der Schaukel und die geht natürlich nicht hoch, weil die Gegenkraft fehlt. Also geht der Erwachsene her auf die Gegenseite und nimmt die Hand und drückt das runter, dass das Kind hochkommt. Wenn das Kind leicht ist, dann muss der wenig runterdrücken. Wenn das Kind schwer ist, muss er mehr drücken. Wenn da ein sehr schwerer Mensch sitzt, kriegt er das gar nicht runter. Und welche Instanz, mechanische Instanz, überträgt diese Druckkraft? Die Aufhängung der Wippe in der Mitte. Und das kannst du dir vorstellen wie im Gelenk. Und in dem Moment, wo jetzt der Muskel auf der Beugerseite vom Ellbogen nicht richtig nachgibt und ich den Arm aber trotzdem strecken will und ich mir den Streckern richtig ziehe, dann gibt es eine Gegenkraft in der Beugermuskulatur, die dazu führt, dass das Ellbogengelenk viel mehr belastet wird, als wenn die Muskulatur locker nachgeben würde.
Du hast ja vorhin gesagt, es gibt den Tennisellbogen und den Golfellbogen.
Und sogar Schienbein und Runners.
Ja, aber wir sind ja gerade jetzt beim Arm. Und deswegen wollte ich sagen, wieso passiert das beim Tennis? Kannst du das vielleicht da mal erklären?
Weil da bestimmte, das wird es zu kompliziert von der Anatomie her, gerade auch ohne Zeichnung, weil bei bestimmten Schlägen beim Tennisspieler, ja, Tennis ist ja Außenseite, ja, da Kräfte übertragen werden, die in diesem Gesamt, das ist eine Zuggurtung. Machen wir so viel noch das Detail.
Ja.
Da geht eine Zuggurtung von der äußeren Ellbogenseite über das Handgelenk zur inneren Ellbogenseite. Das eine sind die Strecker außen und innen sind die Beuger. Und beim Tennis, je nachdem, mit welchem Schläger man spielt, wie man spielt von der Technik her, gibt es dann immer größere Kräfte in dieser Zuggurtung. Und beim Tennis überwiegen irgendwann die Kräfte, die praktisch die Strecker so stark anspannen lassen, dass die Sehne, die am äußeren Ellbogen in den Knochen reingewachsen ist, da immer wieder dran gezerrt wird und dass es da kleine Entzündungen gibt und Mikrorisse und kleine, und das gibt dann diesen blöden Tennisellbogen, der vermeintlicherweise schwer wegzukriegen ist. Mit unserer Technik kriegt man den ganz gut und ganz schnell eigentlich weg. Jetzt nimm Golf.
Ja.
Selbes Beispiel, Golf geht zur Innenseite des Ellbogens. Offensichtlich wirken beim Golf, bei einer bestimmten Art des Schlagens, bei bestimmten körperlichen Voraussetzungen, die Kräfte so, dass die Beuger, die an der Innenseite des Ellbogens festgewachsen sind, dass die zu hohe Spannung erzeugen und die Sehne sich da Mikrorisse bilden und da das dann entzündlich wird. Und ja, schlimmstenfalls spielt man Tennis und Golf und hat innen und außen die Probleme. Das war ein kleiner Spaß jetzt, ja. Mhm. Ich kann auch nicht deswegen so spaßen, weil ich lese immer wieder im Internet, Tennisellbogen ist nicht wirklich heilbar. Man kann es irgendwie mäßigen oder so, aber die Ursache ist unbekannt. Also wer das weiß, was wir heute erklären, der weiß genau, wie sowas entsteht. Punkt. Ja. Und nehmen wir noch gerade das Joggerschienbein zur Erklärung. Das Joggerschienbein, das ist ja dieser Schmerz vorne am Schienbein. Und der ist damit verbunden, dass die Leute beim Joggen plötzlich mit der Fußspitze am Boden hängen bleiben. Das ist so das erste Zeichen, dass da was nicht stimmt. Die kriegen den Fuß nicht hoch. Warum kriegen die den Fuß nicht hoch? Weil die eine Wadenmuskulatur haben, die zu kurz trainiert ist, die zu viel Spannung hat und die zieht den Fuß runter. Und wenn die vordere Muskulatur den Fuß nicht mehr hochziehen kann, weil die hinten, die Wade, den Fuß so weit runterzieht, ja, das ist auch wieder eine Zuggurtung vom Schienbein vorne übers Fußgelenk und dann wieder zurück hinten in die Achillessehne rein. Ja, genauso eine Zuggurtung wie am Arm. Und auch da, wenn jetzt der Läufer immer krampfhaft den Fuß hochhalten muss, gegen diese ziehende Kraft der Wadenmuskulatur, dann flippen irgendwann die Muskeln, die Hebermuskeln vorne am Schienbein, die flippen aus, da gibt es Mikrorisse, der Muskel krampft und tut weh, dann gibt es die Mikroanrisse und dieses Joggerschienbein, das kann ja so schlimm werden, dass es eine richtig heftige Entzündung gibt, wo man dann denkt, oh, da muss Cortisol rein, das ist ja bös entzündet. Was ein Quatsch. Die Entzündung dort ist eine Reaktion, ist eine Reparatur auf Mikroanrisse, ähnlich wie bei der Achillessehne. Ja, die einen kriegen ein Joggerschienbein, bei den anderen reißt die Achillessehne. Genau, oder wird dick umgeschwollen. Ja. Warum? Ja. Weil die Zugkräfte zu groß sind. Es gibt Mikroeinrisse und die müssen repariert werden. Und dazu gibt es die Entzündung. Eine Entzündung repariert das, was kaputt ist. Also bitte, der oder die, du zuhörst, niemals Cortison als entzündungsunterdrückendes Mittel einspritzen lassen, weil das ist einfach ein Irrtum, was da gemacht wird. Das ist keine böse Entzündung, die man abschaffen muss, die man wegspritzen muss. Das ist eine Reparatur, die abläuft. Und in dem Moment, wo die zu hohe Zugspannung, diese Zuggurtung vom Schienbein hinten in die Wade rein normalisiert ist, heilt es ganz von selbst schnell ab. Und ein chronisches Joggerschienbein und eine chronische Achillessehnenreizung ist nichts anderes als eine unwissentlich miss- oder nicht behandelte Situation, die dann von alleine auch nicht aufhört. Weil wenn ich nicht die Ursache, die zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien, wenn ich diese Ursache nicht wegnehme, dann wird das nie heilen. Und dann kann ich noch so viel Cortison reinspritzen, der Körper hat noch so viel Spannung und es wird keine Dauerlösung sein, außer Mondgesicht. Ja? Wenn die... Naja, Entschuldigung, aber wenn die Dosierung dann zu hoch ist, dann gibt es irgendwann diese komischen Gesichter.
Oh Gott, aber das ist ganz schön, ist schon ganz schön hart, was du da sagst.
Na, ja, ich bin einfach deutlich, Klartext.
Okay, es gibt aber auch Krankheiten, da müssen Menschen, um weiterzuleben, tatsächlich Cortison nehmen.
Ja, und aber dann, nicht bei Achillessehnenreizung.
Nein, da nicht, ja, da nicht, ja, deswegen.
Und bitte auch nicht vergessen, es gibt Ärzte, die mir erklärt haben, Roland, was wir wissen zum Beispiel, dass Cortison macht die Achillessehne so weich, die reißt dann auch viel schneller. Ja, also ist kein Spaß sowas. Das muss mal ordentlich ausgesprochen werden, damit du als Zuhörerin oder Zuhörer einfach zumindest eine Idee bekommst und dann selbst entscheiden kannst, was du tust. Ja, aber wieder zurück jetzt. Wir waren ja dabei, warum der Schmerz entsteht. Mhm. Und der entsteht deswegen, weil die Kräfte zu groß werden. Und die zu groß werdenden Kräfte haben zwei Effekte.
Wo?
Der eine Effekt.
Im Gelenk.
Im Gelenk.
In welchem Gelenk?
Bei? Such dir eins aus.
Also Fußgelenk. In dem Fall jetzt. Ja? Fußgelenk beim Joggerschienbein.
Ja, aber nein. Offensichtlich nicht. Weil auch, nehmen wir nur mal das Beispiel von vorhin. Mhm. Beugerstrecker im Arm.
Ja.
Ja, Tennisellbogen, Golfellbogen.
Ja.
Ich mache dir mal die ganze Palette an Möglichkeiten bewusst. Also, es fängt an mit dem Tennisellbogen außen am Ellbogen.
Mhm.
Dann Krampfschmerzen in den Streckern.
Mhm.
Dann Handgelenkschmerzen, Handgelenkarthrose, Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, dann die andere Seite wieder hoch, verkrampfte Beuge und das landet dann irgendwann wieder an der Innenseite des Ellbogens im sogenannten Golferellbogen. Ja? Das heißt, was da jetzt wirklich auftritt, ob es die Schmerzen am Ellbogen sind, die Schmerzen im Handgelenk oder mechanische Defekte, das hängt davon ab, wie letztendlich das Training aussieht, wo da die Schwerpunkte liegen, wie auch die Genetik ist, ja, was ist wie gebaut in diesem Körper. Aber das ist alles entlang dieser zu hohen Kräfte. Und man kann das, was da entsteht, in zwei Gruppen unterteilen. Gruppe Nummer 1 sind die Schmerzen und Gruppe Nummer 2 ist das, was kaputt geht. Überbein habe ich noch vergessen, das sind auch so Reaktionen im Handgelenk. Mhm. Ja? Alles, um diese Kräfte irgendwie zu verkraften. Weil der Körper sich sagt, der Herr da oben im Gehirn, der kapiert nicht, um was es geht, jetzt muss ich irgendwas tun, um mich hier irgendwie zu retten. Ja? Und warum unterscheide ich diese beiden Gruppen? Die beiden Gruppen unterscheide ich deswegen, weil, und jetzt wird es heftig für viele, die entzündete Achillessehne oder der Schmerz des Tennisellbogens oder der Handgelenkschmerz oder also all diese Schmerzen, meistens nichts zu tun haben mit der Schädigung, die sich da abspielt. Also, ich kann eine Handgelenksarthrose haben, ohne dass das Handgelenk wehtut. Oder ich kann Schmerzen im Handgelenk, ärgste Schmerzen haben, ohne dass eine Arthrose drin ist. Weiß man aus vielen, vielen Studien, dass da kein ursächlicher Zusammenhang zwischen besteht. Wird aber nicht so interpretiert. Ja, das wird nur nicht so umgesetzt. Aber ich kann dir jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer ganz klar sagen, dass unsere Erfahrung seit 40 Jahren, die allermeisten Fälle, in den allermeisten Fällen haben die Schmerzen, die empfunden werden, nichts mit dem Zustand der Struktur zu tun. Das bedeutet zum Beispiel bei der Achillessehnenentzündung, die kannst du haben, die Achillessehne kann dick sein ohne Ende, du entspannst die Muskeln und der Schmerz ist weg und die Entzündung ist 5 Minuten später genauso wie vorher. Ja? Oder du kannst beim Tennisellbogen durch die Reduktion der Spannung erreichen, dass er plötzlich null wehtut. Das hängt aber jetzt, ist eine kleine Ausnahme, davon ab, wie genau, wie intensiv diese Entzündungsreparatur da am Ellbogen ist.
Schon da ist,
weil
ne?
Das ist manchmal, dass es 1-2 Wochen dauert, bis diese Entzündungsreaktion soweit abgeheilt ist. Aber das ist eine Ausnahme. Viele andere Entzündungen kannst du sofort schmerzfrei stellen. Wenn du mich jetzt fragst, warum ist beim Tennisellbogen so, dann ist meine Antwort, weil offensichtlich beim Tennisellbogen das Ganze so punktuell ist, es sind nur so 1-2 Millimeter, die da meistens ausrasten, dass die Gesamtentspannung sich noch nicht so in diesem kleinen Bereich durchgesetzt hat. Ja? Aber ist auch egal, weil das sind Ausnahmen. Prinzipiell zu beachten und auch egal jetzt, ob der Schmerz mit der Struktur Schädigung was zu tun hat oder nicht. Die Ursache ist die zu hohe Spannung der Faszien und der Muskeln. Ich glaube, das ist soweit jetzt abgehandelt. Jetzt hatte ich ja behauptet vorhin, jeder Sport, ach so, nein, es fehlt noch ein Zwischenschritt. So, der Zwischenschritt ist jetzt, wir hatten gesagt, wenn die Winkel am ganzen Körper, von allen Gelenken, immer mal wieder genutzt werden, das heißt, dass die Muskeln und Faszien immer wieder auf ihre volle Länge gebracht werden, können sich Verkürzungen oder Spannungserhöhungen gar nicht einstellen.
Mhm.
Das heißt, freies Leben im Wald, Klettern auf die Bäume oder weiß der Geier, ja, kann dazu führen, dass du völlig schmerzfrei leben kannst, aber nicht in unserer heutigen Gesellschaft. Da ist das Bewegungsprofil über die 24 Stunden meistens so eingeschränkt, dass es automatisch dazu kommt, dass bestimmte Schmerzen und natürlich auch die Schädigungen, die dazukommen, nicht müssen, aber die dabei auch auftreten können, dass das alles entsteht. Was passiert denn jetzt beim Sport? Sport zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir bestimmte Bewegungen bevorzugen. Weil wer im Sport gut sein will, und je mehr ich mich spezialisiere auf Sport, Berufssportler, Profisportler, auch Hochrangige, die haben ja ein ganz, ganz spezielles Bewegungsspektrum. Und je spezieller ein Bewegungsspektrum wird, desto mehr wird ja ausgeschlossen aus dem Bewegungsprofil, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn ich von den 24 Stunden eine bestimmte Zeit schlafe, eine bestimmte Zeit sitze und für die freiere Bewegung immer mein sportliches Training benutze, dann mache ich diese sportlich wichtigen Bewegungen. Weil Hochleistungssportler sind deswegen so gut, weil sie diese Bewegungsspektren dieser Sportart besonders häufig trainieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das führt zu was? Dass bestimmte Winkel weniger genutzt werden. Und andere viel mehr im Vergleich zu denen, die weniger benutzt werden. Das muss zu Schmerzen führen. Und Joggerschienenbein, Runner's Knee, alles, was wir da besprochen haben und viele, viele andere Schmerzen zeugen ja davon, dass der Körper genauso reagiert. Und deswegen habe ich gesagt, Sport muss zu Schmerzen führen. Ich kann mir das gleich dazu sagen, kein Sport muss genauso zu Schmerzen führen. Ja. Und ich kann auch sagen, Schreibtischtätertum, ja, muss zu Schmerzen führen. Aber gleichzeitig muss er nicht zu Schmerzen führen. So, und jetzt bitte genau aufpassen, weil jetzt ordnet sich das Ganze durcheinander, was so in der Welt unterwegs ist. Wenn jetzt der Profisportler, der in bestimmten Bereichen seines Sports extrem trainiert, um gut zu sein, zufällig eine Schlafhaltung hat, zufällig auch tanzen geht, zufällig irgendetwas macht, um diese Einseitigkeiten seines Sportes auszugleichen, wird er keine Schmerzen kriegen und auch keine Schädigung. Wenn der Couch-Potato, der ganz nach nur liegt, der verkürzt von oben bis unten, keine Ahnung, einmal die Woche irgendwas macht zum Kühlschrank und der Kühlschrank ist ganz tief und er muss sich bücken und dann muss er an einen hohen Schrank, weil er sich noch seine Süßigkeiten rausholen will und dann muss er nach oben greifen. Ja? Wenn da irgendetwas stattfindet, was das ausgleicht, wird er bestimmte Schmerzen nicht kriegen. Wenn der Schreibtischtäter, ja, ich baue jetzt mal so einen Fall, also da ist ein Malermeister. Ein Malermeister, der malt einen halben Tag und einen halben Tag muss er Büroarbeit machen, wo seine Gesellen dann die Arbeit machen. So, jetzt sitzt er den ganzen Tag und verkürzt vorne. Aber einen halben Tag, weil es ihm Spaß macht, malert er auch. Malert Decken. Hat seine lange Stange mit dem Pinsel dran und weist die Decke. Was macht er? Der überstreckt und wirkt dem Sitzen total entgegen. Der Malermeister, der das nicht tut, der nur am Schreibtisch sitzt, kriegt Rückenschmerzen. Der ein bisschen malert und die Decke weist, kriegt keine. Verstehst du? Und deswegen muss man immer das gesamte Bewegungsspektrum der 24 Stunden im Auge haben und nicht nur einzelne kleine Bewegungen. Also, wenn es beim Sportler schief läuft, kriegt er seine sportartspezifischen Schmerzen und seine sportartspezifischen Schädigungen. Wenn es zufällig gut läuft, und das Wort liegt jetzt auf zufällig, dann kriegt er sie nicht. Und mit allen anderen Berufsgruppen, alle anderen Hobbygruppen, alle anderen Sportgruppen, Sportarten, ja, ist es genau das Gleiche. Wenn man nur die Sportart macht und den Rest nicht, kriegt man auf jeden Fall Schmerzen. Wenn man dabei in seinem übrigen Alltag irgendetwas tut, dann kann es zufällig ausgeglichen werden. Und das ist die Auflösung dieses Rätsels. Warum macht Sport einmal Schmerzen? Einmal macht der Sport keine Schmerzen. Warum sitzen die einen und haben überhaupt keine Probleme? Und die anderen sitzen viel weniger, haben trotzdem Probleme. All das wird praktisch durch den restlichen Alltag, das restliche Bewegungsspektrum, was nicht in der Beobachtung ist, als was ausschlaggebend ist für die Schmerzen, dadurch wird es gelöst. Ich kenne Fälle zum Beispiel, Patienten, ja, die waren wunderbar drauf, hüftmäßig. Da hatten wir irgendwie was korrigiert. Keine Ahnung, ich weiß nur, es gab mal einen Fall, da ist jemand vom Schaltgetriebe auf Automatik umgestiegen. Und der hat richtig Probleme bekommen. Und ich habe dann gefragt, haben Sie irgendwas geändert? Und da hat er überlegt, anderen Sport, anderes Krafttraining, was macht er anderes? Das Auto, da kam er nicht drauf. Weil einfach die Leute überhaupt nicht im Kopf haben, dass sowas Blödsinniges wie der Wechsel von einem Schaltgetriebe auf eine Automatik beim Auto Hüftschmerzen verursachen kann. Tausende machen das, haben keine Probleme. Aber in dem Fall war es halt so, dass das Bewegungsspektrum so war, dass dieser Wechsel des Autos das ausgelöst hat. Und wenn man das weiß, kann die große Entspannung eintreten.
Die da wäre, also weil ich habe dir ja jetzt ganz genau zugehört, ich kenne das Ganze ja auch. Es gibt einmal für mich eine Lösung, die musst du dann natürlich nochmal genau erklären, indem man ausgleichende Bewegungen macht.
Das immer noch nicht.
Das ist, oder aber halt wirklich versucht, den gesamten Körper zu bewegen.
Gutes Thema, gutes Thema. Weil natürlich gibt es das als Möglichkeit, ja. Aber im Lauf der Jahre, ich habe auch früher überlegt, okay, die müssen schwimmen, die müssen klettern, die müssen laufen, die müssen am besten noch einen Ballsport machen, Fußball, Tennis, sonst was, ja. Und da wurde mir klar, hat er gar keine Zeit dazu. Der macht ja von morgens um 7 bis abends um 21 Uhr Sport, um das alles irgendwie auszugleichen, ja. Und dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, unmöglich. Und das war ja der Grund, wir kamen ja von der Seite, wo wir gemerkt haben, bestimmte Übungen helfen, ja. Und dann führte das immer mehr mit der Entwicklung dieser Theorie, führte das immer mehr durch die ganze Erfahrung dazu, dass wir gemerkt haben, es ist völlig, völlig, völlig übertrieben. Machen wir es doch lieber so. Wir sagen, weil die halt alle überlastet wären, ja. Wir sagen ganz einfach, pass auf, du willst Profifußballer sein, mach das. Wir sagen dir genau, was du machen musst, damit du beim Fußball nie Schmerzen bekommst. Du willst laufen, ja, Marathons und sonst was, mach das, einseitig ohne Ende. Wir sagen dir genau, was du machen musst, damit du niemals Probleme mit dem Knie bekommst. Du willst Tennis spielen, ohne Tennisellbogen zu bekommen. Wir sagen dir genau, was du machen musst. Mach das weiter, was du machen willst. Und wir sind ja jetzt gerade beim Sport, ja. Mach die Sportart, wie du willst. Dein Körper zeigt dir sowieso, wo die Unregelmäßigkeiten sind, wo dein Bewegungsprofil Lücken hat, die zum Schmerz führen. Weil das ist jetzt die nächste Frage. Ich meine, soweit die Theorie. Aber wie weiß denn jetzt der Weltklasse-Fußballer sowieso, ja, woher weiß der, was er machen soll, um seinen ganz spezifischen Schmerz, viele haben Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen.
Wir haben noch was, das ist eine Diagnose, die wird immer wieder vergessen, diese Schambeinentzündung.
Ja, auch so
ein typisches. Das ist auch ganz typisch für Fußballer.
Es gibt einen ganz berühmten Fußballer, der hat deswegen fast seine Karriere aufgeben müssen. Ich darf den Namen leider nicht sagen, ja. Auf jeden Fall, also wegen dem sind wir auch Weltmeister geworden. Das kann man so ein bisschen drüber nachdenken, wer es gewesen sein könnte. Auf jeden Fall. Es gibt in diesem Bereich des Hochleistungssportes das Verbot, bei Schambeinentzündungen das Schambein zu behandeln. Ja, einfach weil offensichtlich das Wissen nicht da ist, dass man bei einer Schambeinentzündung ganz leicht Abhilfe dadurch schaffen kann, indem man diese Spannung beseitigt. Wenn man aber das Schambein nicht behandeln kann, dann wird es schwer. Da muss man halt die Übungen machen, aber die macht man nicht, weil dann tut es weh und so. Also da muss man schon auch wissen, was man tut, um das auch anzuwenden. Ja, das heißt, das ist in Fällen möglich, wo wirklich sämtliche Weltklasse-Ärzte und sonst jemand gezeigt haben, dass sie nicht drauf gekommen sind, was man da am besten machen kann. Aber wenn du jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer das nachvollzogen und verstanden hast, da hättest du diesem Fußballer auch helfen können. Weil was ist entzündet am Schambein? Da, wo die Sehne ins Schambein übergeht, der Baumuskel, der zu stark zieht. Und wenn man die Jungs sieht, wie sie trainieren, weiß man genau, was da los ist. Und gegen dieses Baumuskeltraining ist da gar nichts zu sagen. Nur es muss ausgeglichen werden. Ja, diese ganze Kräftigung, die gemacht wird, gehen wir mal kurz auf diese ganzen Sachen im Sport ein. Da wird immer, wenn Knie instabil ist, wenn eine Hüfte nicht funktioniert, wenn da Schmerzen kommen, wird immer gekräftigt. Ja. Und es ist seit 40 Jahren so und ich werde wahnsinnig, weil die lernen es einfach nicht. Aus meiner Sicht. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich muss es einfach so deutlich sagen. Ja? Tut mir leid, aber ich halte es für die Wahrheit und dann muss es raus. Weil was passiert beim Kräftigen? Beim Kräftigen passiert ganz, ganz oft, dass die Spannung drastisch erhöht wird, die eh schon zu groß ist. Jetzt wird die nochmal erhöht, um das Ganze zu stabilisieren. Die Leute kommen vom Regen in die Traufe und dadurch ergibt sich, dass die meisten Fußballer aufhören mit 30 oder knapp drüber, weil der Körper so verkürzt ist, dass es gar nicht mehr klappt. Das ist der einzige Grund. Und der eine Fußballer, der sich geoutet hat, der Per Mertesacker, der jahrelang unsere Übungen gemacht hat, dem habe ich ein eigenes Programm zusammengestellt, der hat, glaube ich, bis 35 gespielt.
Ja. Also ziemlich lang und sehr untypisch, weil es ja ein ganz großer Mann ist. Für einen Fußballspieler, ja, ja,
so sehr,
sehr groß und ja, trotzdem.
Nee, auf jeden Fall. Das läuft einfach tierisch verkehrt. Da wird immer gekräftigt, ohne daran zu denken, dass Kraft zwar wichtig ist, aber das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger ist, dass da Entspannung auch Nachgiebigkeit drin ist. Ja? Also mit dem Training, was wir inzwischen hier bei uns fabrizieren, ja, was in der App so richtig ausgetobt wird, positiv, und was ich den Patienten immer beibringe, entsprechend, wenn die aus dem Hochleistungsbereich im Sport sind, ja, dass die wollen nicht nur ein Bambus werden. Was ist der Vorteil vom Bambus? Oder was ist der Nachteil von der Eiche? Fangen wir damit mal an. Wenn man sich die Eiche antrainiert, da kommt ein Sturm, und wenn der Sturm zu groß ist, dann bricht die Eiche.
Sie.
Ja, natürlich hält die auch, laue Lüftchen hält die ab, aber im Hochleistungssport, da wehen keine lauen Lüftchen, da weht Sturm, weil da ist richtig Leistung angesagt. Ja, und deswegen reißen dann alle naslang irgendwelche Muskelfasern, Muskelfaserbündel, dann Kreuzbänder reißen, ja, und Achillessehnen reißen, was da alles reißt. Ja, klar, weil immer mehr Kraft im System kommt einfach an den Punkt, wo eine Kraft, wenn die größer ist von außen, dass es reißt. Also wir brauchen das Nachgiebige, wir brauchen beides. Und deswegen bauen wir mit unserem Training ja Bambuseichen. Die Bambuseiche ist der wertvollste Muskel, den ein Mensch, vor allen Dingen ein Sportler und erst recht ein Hochleistungssportler, haben sollte. Einen Muskel, der dazu in der Lage ist, ich mache ein kurzes Beispiel, beim Skiabfahren oder beim Skifahren, gehen wir mal nicht in die Wettbewerbsgeschichte rein, gehen wir zum Skifahren, ganz normal. Du fährst einen Hang runter und freust dich und hast die Arme außen zur Seite und plötzlich übersiehst einen Ast, der da rechts ist oder irgendwas, was da im Weg ist, ja, und du willst gerade, ja, ich freue mich und fahre den Hang runter, und du bleibst mit dem rechten Arm hängen. Und der Arm wird nach hinten gerissen und bei den meisten kugelt die Schulter aus. Warum? Weil da Eichen gebaut sind, weil der Brustmuskel bis dorthin nachgibt und dann der Brustmuskel, der große, der geht ja von hier, muss jetzt für die, die es nicht sehen, von der Innenseite des Oberarms, ja, nicht weit vom Gelenk weg, bis in die Brust rein. So, und wenn der blockiert, dann gibt es ja, wenn der Arm nach hinten gezogen wird, einen richtigen Zug aufs Gelenk, einen seitlichen Zug. Und dann kugelt die Schulter aus. Wenn dieser Skifahrer jetzt nicht auf Kraft trainiert hat, sondern auf Kraft und auf Flexibilität, dann gibt der Arm einfach nach, kommt wieder vor und das war's. Der wird sich nicht verletzen. Und deswegen werden sich im Sport viel weniger Leute verletzen, die Bambuseichenmuskeln haben, als Eichenmuskeln, die also nicht einfach nur von Kraft hochtrainiert sind, sondern die auch auf Nachgiebigkeit trainiert sind. Und die Königslösung ist, das in einer Übung zu machen. Und dann sogar noch mit äußeren, schweren Kräften, mit Hanteltraining, mit irgendwelchen Gerätetraining und sowas, das noch hochzupuschen. Aber die Nachgiebigkeit muss erhalten bleiben. Ich muss noch was sagen jetzt, weil bei mir fließt es gerade im Kopf. Es kommt nämlich noch ein Effekt dazu. Und der Effekt ist der: Wenn Hochleistungssportler, ich habe es bei den Skispringern oder bei den Skiläufern gemerkt, ich habe es bei anderen Sportlern gemerkt, wenn die nicht dehnen, dann und Kräfte ausgehalten werden müssen, dann fängt der Körper an, Bindegewebe aufzubauen, um den Muskeln zu helfen. Und dieses Bindegewebe, was aufgebaut wird, macht die Leute fest und unnachgiebig. Weil das nicht mehr die Scherengitterstruktur der Faszie, sondern das ist fest und Filz und nicht mehr nachgiebig, weil eben die Winkel nicht gewohnt sind. Und dann haben die Menschen, das hatten wir neulich bei dem Podcast schon mal das Thema, das Gefühl, oh, wenn ich mich jetzt dehne, wo ist meine Kraft? Ich fühle meine Kraft gar nicht mehr. Und da hatten wir ja beim letzten Podcast schon gesagt und drüber gesprochen, dass mein Kampfkunstlehrer, der Sivo Kernspelt, mir schon vor, wie lange ist das her? 30 Jahre, 35 Jahre oder so?
Länger.
Ja, länger.
Ja, 40.
Fast 40 jetzt, ja, stimmt. Der hat mir gesagt, Roland, die Kraft, die du fühlst, die fühlt dein Gegner nicht. Übersetzt, die Kraft, die in dir steckt, die du fühlst, die kannst du nicht auf deinen Gegner übertragen. Und er hat genau das in ein Bild gefasst, was ich vorhin erklärt habe mit der Schaukel, mit der Rolle von der Decke. wo dann eine Gegenkraft entsteht. Ja, das heißt, die ganzen Sportler, es gibt eine wunderbare Nachricht, nicht nur für die Sportler, nicht nur für die Hochleistungssportler, auch für die ganz normalen Menschen, die einfach nur lange sich gut bewegen wollen, baut euch Bambuseichenmuskeln ein, weil da habt ihr viel mehr Energie. Weil die ganze Energie, die durch das Gegenhalten der nicht nachgebenden Muskeln in die Gelenke reinarbeitet, die ist ja für die äußere Bewegung, für die sportliche Leistung, für die Leistung des Lebens als Lebensenergie gar nicht mehr vorhanden. Weil es gilt ja das Energieerhaltungsgesetz. Eine Energie kann nur umgewandelt werden. Und wenn die Energie aus den Muskeln kommend in Arthrose und Verschleiß umgewandelt wird, steht sie nicht mehr für die Kräfte nach außen zur Verfügung. Da kann ich weniger stark heben, weniger weit werfen, weniger schnell schießen, weniger schnell rennen und so weiter.
Das Zauberwort damals für uns war ja wirklich, dass dann diese Sportler, die so gekräftigt und verkürzt gekräftigt sind, dass sie sich dehnen sollen. Aber ich weiß noch, was das mit denen gemacht hat. Den war sowas von unsexy.
Ist das für die Mädels?
Das war so unsexy. Ja, und wenn sie sich gedehnt haben, dann haben sie sich 5 Sekunden gedehnt. Das war es aber auch gerade mal.
Ich sehe es ja heute noch.
Es gibt 2 Sachen. Es ist, glaube ich, immer noch nicht durchgedrungen, wie wichtig richtiges Dehnen ist. Das musst du dann auch bitte noch mal gleich erklären. Also, dass es wirklich wichtig ist, dass diese Hochleistungssportler, aber auch alle anderen, dass die sich dehnen und zwar richtig dehnen und nicht nur 5 Sekunden, weil das nutzt überhaupt nichts, aber du wirst es nachher nochmal erklären,
das richtige
wie
Dehnen, wie wir es
richtige
wie wir es nennen, ja.
Dehnen geht.
Ja, jetzt müssen wir wieder den Bogen kriegen. Jetzt waren wir ja nur mal gerade jetzt das Ganze auf die älteren Menschen bezogen. Ja, letztendlich, ob das jetzt ein Jugendlicher ist, der Sport macht, ob das ein Mittelalter Mensch ist, ob das ein älterer Mensch ist, ist völlig egal. Es sind immer dieselben Prinzipien. Wir wollen die meiste Energie, die wir erzeugen, können wir den Muskeln auch nach außen bringen. Mhm. Wir wollen beweglich sein, wir wollen schmerzfrei sein. Wir haben unsere Bewegungsprinzipien, unsere Bewegungs...
Profile.
Profile, wollte ich sagen, ja. Die haben wir und das lässt sich auf alle übertragen. Natürlich mit speziellen Programmen, mit etwas anderen Übungen. Immer so, dass sie zu dem Anspruch, der da von Seiten des Patienten oder des Betroffenen da ist, wie das am besten erfüllt wird. Und vielleicht noch ein Thema ist gerade mal dazu, was ja für die Jugendlichen, wir haben jetzt von Hochleistungssportlern gesprochen und so weiter, nicht so das Thema ist. Nämlich der Muskelschwund im Alter. Der Muskelschwund im Alter, der macht es ja praktisch unabdingbar, dass wir uns bis ins Alter, unser ganzes Leben lang, bis ins allerhöchste Alter bewegen. Aber die Falle, in der die Leute jetzt sind, ist ja entsprechend, was wir am Anfang besprochen haben, die wissen, ich muss mich bewegen, ich bin jetzt 50, 60, 70, 80, wie alt auch immer. Und je mehr ich mich bewege, desto besser ist es. Aber die können es nicht, weil sie Schmerzen haben. Und auch genau da greift natürlich wieder genau dieses Problem, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dann kommt es dazu, dass sie halt Schmerzmittel nehmen oder nehmen keine Schmerzmittel, sitzen aber zu Hause und bleiben da sitzen und so weiter. Also all das führt dazu, dass es da eine Diskrepanz gibt und die nicht wissen, wie sie es machen sollen. Aber die Lösung ist, und es gilt auch wieder für alle, auf den Körper zu hören. Wo tut er weh? Weil der Körper sagt genau, was mit seinem Bewegungsprofil nicht stimmt. Wie sagt er das? Er sagt das mit dem Schmerz. Es fängt sogar schon vorher an. Er sagt es mit einer Spannung. Er sagt es mit einer Unbeweglichkeit. Aber da reagieren die meisten Menschen nicht. Aber beim Schmerz wird es eigentlich deutlich. Aber da die meisten Menschen trotzdem nicht wissen, wie sie reagieren sollen, weil es einfach nur scheiße wehtut, ja, und die Lösung nicht da ist, und sie kein künstliches Gelenk wollen, auch die Chemie nicht drin haben wollen, durch die Painkiller und so weiter. Ja? Die haben ein echtes Problem. Aber jetzt kommen wir mit Liebschau und Pracht und mit unseren Übungen, mit unserer Therapie. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt eine ganz systematisierte Vorgehensweise, wo der Körper in 12 Schmerzbereiche unterteilt ist. Also es gibt 4 große Bereiche. Kopf, Rumpf, Arme, Beine. Und 12 nochmal Unterteilungen. Kopf mit Nacken und Hals, Kiefer und Augen. Oder Schulter und Handgelenk und Ellbogengelenk.
Ellbogengelenk und Handgelenk.
Ja, egal. Und Hüfte und Knie und Fuß. Ja, mhm. So. Und für jeden dieser Bereiche, wo Schmerzen entstehen, jetzt wird es interessant, kümmern wir uns überhaupt nicht drum, was da diagnostiziert worden ist. Null. Weil es ist völlig egal. Es geht nur um den Schmerz. Und der Schmerz ist entweder unspezifisch, lass uns gerade nur abhandeln, was sind die unspezifischen Schmerzen, die ja irgendwie nicht geklärt sind in der herkömmlichen Medizin? Bei uns ganz einfach. Die unspezifischen Schmerzen sind die Schmerzen, die, wie ich erklärt habe, wegen zu hohen Spannungen existieren. Da aber im Röntgenbild, im CT und im MRT die zu hohen Spannungen nicht zu sehen sind, werden die übersehen. Die sind bisher noch nicht so erfasst in der normalen herkömmlichen Vorgehensweise, wie das unbedingt nötig ist. Vor allen Dingen deswegen, weil ja die meisten Schmerzen deswegen entstehen, wegen den zu hohen Spannungen. Wir haben die Schmerzbereiche, jetzt entsteht ein Schmerz im Bereich der Schulter. Und da ist es völlig egal, ist da Kalzium eingelagert, die sogenannte Kalkschulter. Ist es ein Impingement, also dieses Abklemmen. Ist es eine Frozen Shoulder, also eine eingefrorene Schulter. Ist da Arthrose in der Schulter. Mit Verlaub, es ist für uns, für die Herangehensweise, völlig egal. Weil der Schmerz in der Schulter und die Schädigung in der Schulter, die haben eine gemeinsame Ursache. Nämlich die zu hohen Spannungen. Ja? Vielleicht, ich überlege gerade, ob es zu viel wird, aber ich gebe ein Beispiel mal. Für diese ganzen Missverständnisse, die da unterwegs sind. Bei einem Impingement. Da habe ich ja hier die Supraspinatussehne, so eine Sehne, die entspringt hier innen am Schulterblatt und geht dann unter dem Schulterdach durch zum Oberarm. Und da ist auch ein Schleimbeutel und der ist oft entzündet dann und dann irgendwann ist diese Sehne aufgerieben und so weiter. Das nennt man Impingement, Einklemmung. Da klemmt die Sehne zwischen dem Oberarmkopf und der Unterseite des Schulterdaches. Da ist zu wenig Platz. So, das ist nicht gelöst, das Rätsel. Und was ist der Behelf, der oft angewendet wird? Da gibt es eine Operation. Und da wird der Raum unter dem Schulterdach freigeräumt. Da werden auch so Unebenheiten weggemacht, die entstanden sind, weil da eben so viel Verschleiß sich abspielt, so viel Veränderung sich abspielt. Und da wird er operiert und es wird alles sozusagen abgetragen, damit der Spalt größer wird. Da denke ich mir, wie kann das sein? Was ist denn das für eine Überlegung? Ich meine, es kann Fälle geben, wo diese Auszüge so weit reinragen, dass man die wegmachen sollte, ja? Aber ganz, ganz häufig sind die gar nicht so groß. Und warum weiß ich das? Weil ich habe Dutzende, wenn nicht hunderte Leute gehabt mit so einem Impingement, die hätten operiert werden sollen. Was haben wir da gemacht? Wir haben einfach die Spannung der Muskeln und Faszien so normalisiert, dass dieser Spalt nicht mehr so eng zusammengezogen wurde, sondern lockerer war. Und da war das Problem erledigt. Und das war weg. Weil, was macht denn diesen Spalt so eng? Ja, eine Schultermuskulatur, die so stark zieht, dass der Kopf immer höher gezogen wird, bis er dann irgendwann am unteren Bereich des Schulterdaches klemmt und reibt. Und die Sehne ist dazwischen und fühlt sich nicht wohl. Ja, also nur eins dieser Beispiele dafür, dass diese zu hohen Spannungen der Muskeln und Faszien für nahezu alles verantwortlich sind, was im Bewegungssystem, im Bewegungsapparat, hat man früher gesagt, zu Schmerzen und zu Verschleiß führt. Und deswegen gucken wir jetzt, wo ist der Schmerz? Weil die Frage, wo ist der Schmerz, an welchem Ort, entscheidet darüber, wo wir die Muskeln entspannen müssen. Entweder durch unsere Osteopressur.
Das ist die Therapiemethode, die wir entwickelt haben, die du entwickelt hast.
Genau.
Die Therapeuten 72 Punkte, dann
durchführen. 72 Punkte am ganzen Körper, und zwar an den Knochen, wo man ganz gezielt unser Modell ins Gehirn reinwirkt, das Gehirn die Spannung reduziert, nach unten in anderen Befehlen die Muskeln gibt und das Ganze sich wieder in der Spannung normalisiert.
Mhm. Ja? Entspannt.
Entspannt. Ja. Und wenn man das anwendet oder auch die Übungen, die das Gleiche machen und der Schmerz runtergeht, was meistens der Fall ist, dann wissen wir, aha, Auch hier ist wieder die Spannung ursächlich. Das heißt, wenn du jetzt ganz pragmatisch der Sportler bist, der 3-4 Stellen hat, wo es manchmal schmerzt oder auch stärker schmerzt, dann machst du einfach die entsprechenden Übungen oder lässt einfach diese Bereiche bei einem unserer Therapeutinnen und Therapeuten behandeln. Gibt es ja ein paar tausend in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch sonst wie auf der Welt, aber bei uns halt hier am meisten. Und dann wirst du in der ersten Behandlung merken, ob es dir was bringt. Also wir brauchen gar nicht auf die Ebene des Diskutierens zu gehen. Ja? Nach dem Motto, wer hat denn jetzt recht? Habe ich jetzt recht mit meiner Vermutung, dass die spannende Muskelfaszie zu hoch ist? Hast du recht? Hat ein anderer Arzt recht, der sagt, nee, das hängt mit der Schädigung zusammen? Alles wurscht. Hör auf keinen, hör nicht auf mich, hör nicht auf die anderen, hör nur auf deinen Körper. Noch nicht mal auf dich im Kopf, weil vielleicht hast du das Falsche im Kopf. Hör auf deinen Körper. Hör auf deinen Körper und warte ab, was nach der Behandlung dein Körper sagt. Oder hör auf deinen Körper und warte ab, was dein Körper nach dem Durchführen der Übungen sagt. Und wenn dein Körper dir sagt, oh, mein Schmerz, der vor 100% war, der ist jetzt auf 30%, 20%, 10% oder sogar weg reduziert, dann weißt du, was der richtige Weg ist. Und dann hast du den Beweis dafür, dass eine Arthrose, die zufällig sich parallel entwickelt hat, Arthrose zweiten Grades, nichts mit dem Schmerz zu tun hat, weil die Arthrose zweiten Grades ist ja nach der Übung und nach der Behandlung noch genauso vorhanden. Aber der Schmerz ist runter. Ganz klarer Beweis.
Ich würde super gerne jetzt nochmal auf den Begriff, den du vorhin gebraucht hast, Sarkopenie eingehen. Mhm. Das betrifft ja Leute
ab dem... Was ist Sarkopenie? Musst du noch erklären.
Ja, kommt gleich.
Ach so.
Dieser Begriff, es ist eine Krankheit, also eine Diagnose, die betrifft Menschen so, fängt an so ab dem 45. Lebensjahr.
Spannend.
Und es steigt und steigt und steigt. Die meisten haben noch nie etwas davon gehört. Und übersetzt bedeutet Sarkopenie Verlust oder Schwund des Fleisches.
Aber du meinst es nicht ernst, dass es eine Krankheit ist?
Doch, mittlerweile ist es eine Diagnose, absolut. Scheiße. Naja, aber es ist doch auch klar, weißt du, wie viele Leute unter Sarkopenie, also unter, auf vielleicht noch einfacher übersetzt, auf Muskelschwund, an Muskelschwund leiden? Unendlich
aber hör mal,
viele
das ist doch selber,
Menschen.
Wenn ich nichts mehr esse und ich nehme ab, ist auch keine Krankheit. Also ein Effekt dessen, dass ich nichts esse.
Also wenn
oder
du dann wirklich
esse.
Irgendwann
ja,
total abgemagert
ja
bist, gibt es dann da schon eine Diagnose dafür. Ja? Da bist du karektisch oder hast
ja,
du eine Karexie.
Ja, aber das meine ich ja nicht. Das meine ich ja nicht. Ich meine jetzt nur, es gibt ja Effekte deines Lebens auf deinen Körper.
Ja.
Und wenn ein Muskel sich zurückbildet, ist es normalerweise, würde ich mal so sagen, fehlendes Training.
Ja, genau. Aber deswegen lass uns doch bitte mal da hingucken, weil ich finde, alle Menschen da draußen müssen wissen, dass sie das nicht haben, brauchen und nicht haben sollen, weil mit Sarkopenie, also mit Muskelschwund, geht nämlich ganz viel einher. Weil wenn du weniger Muskel hast, hast du weniger Kraft, du hast weniger Stoffwechsel, du hast weniger Möglichkeiten, gesunde, anti-entzündliche Bodenstoffe zu produzieren und so weiter
Myokine,
und so
ne?
fort, diese Myokine.
Ja.
Und das finde ich unglaublich wichtig. Deswegen stellt sich gar nicht die Frage, finde ich jetzt, ob man Sport machen soll oder nicht, weil Sport macht ja Schmerzen, haben wir am Anfang gesagt. Nein, es ist ganz klar, wir müssen alle Sport machen. Wenn wir einigermaßen gesund und fit altern wollen, und das fängt eben schon so früh an, und wir brauchen nur dieses Verständnis, was denn zu Schmerzen führt. Und hier ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Schmerzen nicht entstehen, weil eine Struktur geschädigt ist. Deswegen entstehen
nicht immer.
Selten, würde ich fast sagen.
Ja, ganz selten, aber
ja.
Es gibt Einzelfälle.
Genau,
da müssen wir schon
also das ist hingucken. Nicht der Grund, warum die meisten Schmerzen auftreten, sondern aufgrund einer fehlenden Funktion.
Klar.
Also einer, und genau das müssen wir ausgleichen. Du hast nämlich einmal, ich weiß noch, das steht nicht nur einmal, du sagst es ganz oft, wenn du dir anschaust, wie viel Beweglichkeiten der Mensch hat und wie viel davon wir tatsächlich nutzen, dann, das erschreckt mich jedes Mal wieder, diese Zahl.
Sind bei der Schulter unter 5%.
Ja, und ich will, dass du das eben nochmal sagst. Wir machen zu viel, viel zu viel, immer nur die gleichen Bewegungen. Das heißt, wir machen zu wenig von diesen ganzen Bewegungen, die durch eine Schulter gemacht werden kann.
Du kannst noch genauer erklären.
Nach hinten greifen oder wie auch immer.
Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst noch genauer erklären, indem du sagst, wir nutzen viele Winkel nicht, die eigentlich vorgesehen sind.
Ja.
Die nutzen wir nicht und nutzen immer nur die eine Seite, die andere nicht. Deswegen verkürzt der eine und das haben wir ja alles durchgemacht und haben wir ja alles erklärt. Ja, aber diese Sarkopenie schockt mich jetzt schon, dass es als Krankheit angesehen wird, weil ich würde sagen, diese Krankheit ist ganz einfach zu beseitigen, indem man unsere Übungen macht und da zusätzlich vielleicht noch ein Krafttraining draufsetzt.
Ja, und dann auch sich auch noch gescheit ernährt, ja, und richtig ernährt.
Vielleicht sollten wir mal jetzt Folgendes machen, vielleicht sollten wir mal erklären, weil wir haben die ganze Zeit bei unseren Übungen gesprochen, vielleicht sollten wir erklären, was da eigentlich drin ist, dass man das nachvollziehen kann, warum in der kürzesten Zeit, die man zur Verfügung hat, da am meisten positive Effekte mit zu erzielen sind.
Und das
weil das Problem ist ja, Problem ist ja, wir hatten vorhin gesagt, verschiedene Sportarten kann man sowieso nicht machen.
Ja.
Ja? Lass mich, oder ist wichtig, dann mach du erst.
Nee, ich glaube, ich
ja, kann man ja sowieso nicht machen, weil der Zeitplan ist einfach zu voll. So, aber jetzt geht es ja darum, auch wenig Zeit sollte ja so genutzt werden, dass möglichst viel passiert. Und wir haben ja jetzt Übungen, die enthalten Dehnung in Form von einer Passivdehnung. Das, was zu kurz ist, muss wieder sich dran gewöhnen, lang zu werden. Dann haben wir ein Krafttraining drin, ein Maximalkrafttraining. Und zwar, ganz, ganz spannend, in der gedehntesten Position, in der längsten Position des Muskels, kriegt er beigebracht, Kraft zu entfalten. Und das ist ungeheuer wertvoll, weil der Effekt ist der, bei diesen Verkürzungen, dass dort, wo die Muskeln auf Länge gebracht werden, die sie nicht mehr gewohnt sind, überhaupt keine Kraft mehr ist. Allein das ist schon ein Kraftverlust im ganzen Körper, Stichwort Sarkopenie. Ja? Der Muskel muss wieder lernen, auf der ganzen Länge, die er einnehmen kann, auch Kraft zu entfalten. Und das machen wir mit maximaler Ansteuerung, mit maximaler Anspannung. Und das ist schon ein Krafttraining, was in jeder Übung drin ist, das dazu führt, dass die Kraft, die Leistungsfähigkeit, Arbeit zu leisten mit dem Muskel, ja, irgendwas zu bewegen, zu heben, zu schieben oder sonst was, dass die größer wird und der Körper lernt das. Weil, was die meisten nicht wissen, dass der Körper oder ein Muskel, den man zum ersten Mal in irgendeine Belastung reinbringt, der kann vielleicht 50% von seinen Fasern einsetzen. Dann macht man das und wiederholt das und dann werden von 50 werden 70% und werden 80 und werden 90 und irgendwann, ganz an die 100 kommt man vielleicht nicht dran, aber man kann fast verdoppeln von 50 auf 90, indem man einfach das immer wieder wiederholt. Dann gibt es eine dritte Phase in dieser Übung und in dieser dritten Phase machen wir auch ein Krafttraining, aber schnell. Jetzt lernt der Muskel schnell, fast schon explosiv anzuspannen und genauso schnell wieder loszulassen. Und jedes Mal wird weiter reingedehnt. Und was passiert bei diesem schnellen Anspannen wieder loslassen? Hast du eben schon gesagt, Stoffwechsel, Blutpumpe. Weil die Venen haben ja Venenklappen. Und wenn da Druck auf den Muskel kommt, beim Anspannen kommt das, also auf die Gefäße. Dadurch, dass der Muskel anspannt, kriegen die Gefäße Druck. Und durch die Venenklappen wird eine Fließrichtung erzwungen und es gibt einen richtigen Blutpumpeneffekt. Das sind eingebaute Pumpen im Grunde genommen, die aber nur funktionieren, wenn wir uns bewegen. Jetzt mal dir mal aus als Zuhörerin oder Zuhörer, wenn wir uns wenig bewegen, was da an Stoffwechsel verloren geht. Das ist ja das, was man weiß. Schon nach 30 Minuten Sitzen fällt der Stoffwechsel um fast die Hälfte runter oder irgendwelche Zahlen in der Richtung gibt es da. Auf jeden Fall drastisch, was da passiert. So, das ist die dritte Phase. Und dann kommt die vierte Phase. Und bei der vierten Phase nimmt man jetzt den Muskel auf der einen Seite des Gelenks und zieht den mit der eigenen Muskelkraft auf der anderen Seite auseinander. Und das wird jetzt total spannend, weil dadurch wird jetzt trainiert, dass die Muskeln untereinander kommunizieren. Also an der Vorder- und an der Rückseite oder an der Innen- oder Außenseite des Gelenkes werden die Muskeln tätig, werden gesteuert über das Gehirn. Im Gehirn unterhalten die sich und entscheiden, aha, du ziehst, wie viel gibst du nach? Ich kann nicht nachgeben, ziehe ich weniger oder ziehe ich mehr oder muss ich mehr nachgeben? All diese Kommunikation, die dazu führt, dass das Gelenk von der Gelenkgeometrie her richtig, das heißt verschleißfrei läuft, wird dadurch entschieden und wird dadurch trainiert. Und gleichzeitig gehen wir davon aus, dass bei diesem Aktivdehnen die neuen Programme dieser neuen Länge im Gehirn einprogrammiert werden. Also neue Synapsen, neue Verschaltung und so weiter. Programm wird hochgefahren. Die Qualität steigt, sagen wir es so. Ja, die Qualität der Programme wird immer besser, je mehr wir das machen und je genauer wir ansteuern. Und all diese vier Dinge sind in einer Übung in 2 Minuten drin.
Ja.
Und ich glaube, ich behaupte es mal ganz frech, eine Übung, die mehr macht mit 2 Minuten als die, die gibt's nicht. Oder ich weiß noch irgendwelche Sachen.
Das ist das, was ich vorhin sagen wollte, als du dann gesagt hast, lass mich mal ausreden. Ich wollte einfach nur sagen, das Faszinierende an unseren Übungen und an dieser Systematik ist, dass man in einer ganz kurzen Zeit unglaublich effektiv arbeiten kann, weil ich meine, tatsächlich ausgleichen, indem man genauso viel macht in die andere Richtung bei irgendwelchen Bewegungen, das ist überhaupt nicht machbar. Das schaffen wir gar nicht. Aber so konzipierte Übungen, die all das erfassen, was du eben erklärt hast, in so einer geringen Zeit, ich glaube, es ist einfach fantastisch, dass es das gibt. Und wir sollten tunlichst damit arbeiten, weil wir werden so viel in unserem Körper dadurch verbessern, was die Qualität unserer Lebendigkeit, unseres Lebens, unserer Freude steigert, dass wir einfach, ja, dass es fatal wäre, wenn wir das nicht täten.
Und das Allerbeste ist ja das, ich lade dich als Zuhörerin oder Zuhörer gerne ein, weil was wir hier erzählen, ist ja schon ein bisschen schockierend vielleicht, ein bisschen überraschend für viele, weil die nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt und auch vielleicht nicht so richtig dran glauben, ob das wirklich funktioniert. Aber das Tolle ist, ich habe jetzt für ganz viele Menschen einen Lebensversuch ausgerufen. Und dieser Lebensversuch besteht darin, zu beweisen, dass je älter wir werden, wir umso schmerzfreier, umso beweglicher, umso gesünder, umso kräftiger werden können, wenn wir bestimmte Übungen machen, nämlich diese Übungen, die ich gerade erklärt habe. Und das findet in der App statt. Das findet in der App statt. Da gibt es eine ganz große Gruppe, die trainiert zusammen mit einer riesigen Community. Und die alle beweisen es letztendlich für sich am eigenen Körper. Weil ich habe vorhin gesagt, glaub nicht mir, glaub nicht der Petra, glaub nicht irgendwie sonst jemandem. Glaub nur deinem eigenen Körper, was mit dem passiert. Und es geht nicht anders. Wir müssen es probieren. Also ich weiß, ich kenne diese Entwicklung seit 40 Jahren jetzt. Ich beobachte das an mir selbst. Ich selbst bin auch auf diesem Weg, den Körper immer mehr in diese Richtung zu trainieren. Und das wird Effekte haben, immer mehr. Du weißt ja vielleicht, 1-Minuten-Prinzip oder das
1%-Methode.
Die 1%-Methode. Hast bestimmt gelesen, wenn nicht, dann tust. Lohnt sich, dass man mit kleinen Reizsetzungen, mit kleinen Trainingsverbesserungen schon über mittellange Zeiten eine Menge erreichen kann. Aber über lange Zeiträume wird das dermaßen exponentiell, dass ich gespannt bin, wo wir da landen. Und das kann jeder in seinem Leben versuchen. Ich habe deswegen gesagt, Lebensexperiment, weil wir können natürlich leben, indem wir uns überlegen, was wird denn da so allgemein gesagt? Ah, es gibt Sarkopenie, kann ich nichts gegen tun. Ja, vielleicht gibt es irgendwann ein Medikament gegen Sarkopenie. Aber wo sich ja auch die moderne Medizin, muss ich einfach mal sagen, jeder ist sich darüber einig, jede Studie zeigt, dass im Grunde genommen sportliche Betätigung, Bewegen, Kraft aufbauen, ja, trainieren, die beste Pille überhaupt ist. Soweit ist ja auch die normale Medizin mittlerweile. Aber das halt umzusetzen in genau deinen kleinen Alltag, was solltest du trainieren, was solltest du wirklich tun, um das gut für dich zu nutzen? Das geht ja meistens nicht darüber hinaus, naja, gehen Sie ein bisschen spazieren, gehen Sie ein bisschen joggen, machen Sie halt Sport. Ja, aber was denn jetzt? Und mir tut's doch weh. Und viele sitzen in dieser Falle, dass je älter sie werden, dass sie gar nicht mehr die ganzen guten Ratschläge umsetzen können. Weil die können nicht mehr spazieren gehen, weil das Knie nach 100 Metern wehtut oder der Rücken abbricht. Und das alles ist wieder umkehrbar. Und das beweisen wir darin. Und ich lade dich dazu herzlich ein. Ja, einfach mal mitzumachen. Man kann das täglich wieder kündigen. Ja, weil das kostet was, weil es ja sau viel Arbeit ist, das alles zu machen. Da gibt's jeden Tag ein Live-Training von 8 Minuten, um die Routine reinzukommen und so weiter. Guck dir das einfach mal an. Ja, es wäre wichtig. Eigentlich müsste jeder Mensch das machen, um sein eigentlich Potenzial ja überhaupt zu entfalten.
Und es dauert auch nicht viel Zeit. Das ist ja das Faszinierende
daran. Diese lächerlichen 8 Minuten pro Tag quer durch den Körper. Und dann mit den speziellen Schmerzbereichen noch dazu, um die Schmerzen, die wirklich vorhanden sind und nicht nur vorbeugend praktisch bearbeitet werden, auch erstmal runterzukriegen, dass man wieder spazieren gehen kann und so weiter.
Aber da kommen wir doch auch wieder zu so einem ganz wesentlichen Thema, dass Schmerz absolut nicht dein Feind ist, ganz, ganz gar nicht.
0,0.
Er will dir einfach sagen, hey, fang mal an, mach mal was für dich, weil dann fühl ich mich einfach auch wieder insgesamt viel, viel wohler und dir geht es einfach wesentlich besser.
Eine Sache muss ich noch nachtragen, und zwar, wenn du jetzt ein Mensch bist, der sich nicht viel bewegt hat, sich wieder mehr bewegen will, wo überall kleine Schmerzprobleme sind, wegen denen du dich nicht bewegen willst, ja, dann fang erst mal an und mach unsere Übung. Ich würde es dir wirklich empfehlen. Und damit baust du auch Kraft auf. Im Grunde genommen, das ist, würde ich so sagen, das Minimum an Bewegung, was gleichzeitig sehr, sehr viel bringt. Also mit weniger Zeit mehr erreichen.
Ich glaube, das
von meiner Einschätzung her geht das nicht. Ja? Aber ich selbst mach auch noch Sachen mehr. Natürlich gehe ich joggen für die Ausdauer. Ich mache mein hochintensives Training, um den Herzschlag hochzubringen. Ja? Sollte man einmal am Tag machen. Ich mache mein Krafttraining mit Gewichten oder auch mit Klimmzügen und Kniebeugen und so weiter und Liegestütz. Und natürlich solltest du noch mehr machen als nur unsere Übungen, aber egal was du mehr machst und auch wenn du Profisportler bist und ganz viel in der Richtung machst, unsere Übungen sind die Grundlage, damit du es lange machen kannst und nur nicht mit 30, sondern vielleicht erst mit 40 aufhören kannst, Fußball zu spielen. Starke Behauptung, ich weiß, aber ich sag's dir einfach mal, ist ja immer nur meine Meinung. Vielleicht täusche ich mich ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Find selbst raus.
Genau.
Sind wir durch?
Ja, ich denke, wir sind für heute durch.
Ich könnte mir vorstellen, spannend, dass da viele Fragen zu gibt. Stell sie bitte einfach. Ich hoffe, es kann sich jemand beantworten dann auch.
Ja,
machen wir das.
Mit Sicherheit, klar. Ja. Es gibt ja Antworten und außerdem gibt es vielleicht auch demnächst mal ein Live-Podcast. Das könnte ich mir auch vorstellen, cool, dass ihr Fragen stellen könnt und wir sind dann da.
Ja, das wäre schön.
Und zwar rund um die Themen, die uns so ausmachen und die euch vielleicht auch interessieren. Für heute erstmal danke fürs Zuhören. Ich finde es super spannend. Also Schmerz, kein Feind. Schmerz hilft dir. Sport muss sein, unbedingt. Denk daran, dass deine Muskulatur eben auch stark werden muss, damit du stark bleibst. Im Übrigen auch für deinen Kopf ist es unglaublich wichtig. Das vergessen wir immer wieder. Und auch diese ganzen Altersdemenzen, die es da gibt, auch dafür, dagegen präventiv was zu machen, das beinhaltet auch dieses Thema heute. Und ansonsten schreibt gerne unten in die Kommentare alles rein, was ihr reinschreiben möchtet. Und ihr könnt auch eine Bewertung hinterlassen bei...
Ihr solltet bitte unbedingt eine Bewertung hinterlassen. Bei Spotify oder Apple.
Ja.
Ja. Tschüss.
Ciao.